Ich heiße Yasser und ich bin im Sudan geboren, aufgewachsen in einer sehr, sehr extremistischen islamischen Familie. Ich komme von einer sehr, sehr großen Familie. Und ich bin 1990 zum Glauben gekommen, oder besser gesagt, Jesus ist mich begegnet und hat mein Leben verändert. 1995 musste ich das Land verlassen, weil ich Christ geworden bin, und seitdem habe ich meine Familie nicht gesehen. So heute, wenn du hier sitzt und du weißt, wohin du gehörst und welche Familie du hast, bitte nimm einen Moment und sag zu Jesus Christus: Ich danke dir dafür. Ich musste den Sudan verlassen. 1995 ging ich nach Kenia. Und dort in Kenia habe ich nicht nur mein Studium abgeschlossen, sondern habe ich meine schwäbische Frau kennengelernt. Ihre Geschichte ging ein bisschen anders. 1992 war sie bei Umeko, damals war noch bei Killesberg. Dort hat sie jemanden gehört, Peter Wagner aus Österreich, der einen Vortrag gehalten hat zum Thema Mission. Und Gott hat sie angesprochen 1992, und dann an diesem Tag hat sie damals entschieden, in die Mission zu gehen. Und ich bin sehr dankbar, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Dann kam sie nach Kenia und dort haben wir uns kennengelernt und getroffen. Wir haben geheiratet und dann kam ich nach Deutschland. Kam ich nach Deutschland, musste ich nicht nur eine neue Kultur lernen, sondern auch eine sehr, sehr schwierige Sprache, nämlich Deutsch, und später kam Schwäbisch dazu. Ich habe eine Sprachschule besucht, damals in Stuttgart, und jeden Tag bin ich von Korntal nach Stuttgart mit der S-Bahn gefahren, und damals hat die S-Bahn exakt 13 Minuten gedauert, nicht 14, nicht 18, sondern 13 Minuten. Das hat mich fasziniert. Ich saß jeden Tag in der S-Bahn und dann habe ich meine Uhr angeguckt und nach 13 Minuten exakt kam ich im Stuttgart Hauptbahnhof an. Das war vor Stuttgart 21. Und dann habe ich gedacht, was kann ich in dieser Zeit tun? Damals sprach ich die Sprache nicht. Ich habe die Kultur auch nicht wirklich gekannt. Deswegen habe ich eine Idee gehabt. Ich habe Traktate auf Deutsch bestellt. Und dann jeden Tag, wenn ich mit der S-Bahn gefahren bin, saß ich in der S-Bahn und alles Ausländer. Normalerweise sitze ich nie alleine. Ich suche immer, wo Menschen da sind, und ich sitze am besten in der Mitte. Die Deutschen kommen rein und sie suchen, wo niemand da ist, und sitzt man. Ich sitze immer, wo Menschen da sind, und dann bringe ich meine Traktate raus, meine Tasche, und dann frage ich den Mensch, der neben mir sitzt, und ich sage, ich bin Ausländer und ich spreche kaum Deutsch, und manchmal sagen die Leute, ja, wir können das sehen auch. Und ich frage sie, ob sie mir helfen, diese Traktate vorzulesen. Und in der Regel waren die Leute sehr, sehr freundlich. Und sie haben mir die Traktate auf Deutsch vorgelesen. Und die Deutschen machen ein Phänomen, wenn sie mit uns Ausländer reden. Sie sprechen uns in der Regel sehr laut an. Ich weiß nicht warum. Aber in dieser S-Bahn-Fahrt hat mich sehr, sehr gefreut, dass diese Menschen diese Traktate so laut vorgelesen. Und dann komme ich in der S-Bahn-Haltestelle in Stuttgart Hauptbahnhof an und sage, ja, es gefällt Ihnen? Und sage, ja. Und ich sage, ja, Sie können das behalten, ich habe mehr in meiner Tasche. Jesus begegnete mich, und deswegen bin ich heute Morgen hier. Nicht, weil ich irgendetwas besser weiß als ihr, sondern weil Christus mein Leben verändert hat. Ich habe meine Familie oder die Familie meiner Frau, die Schwäbischen Alb, besucht. Und damals, obwohl ich die Sprachschule einen Monat lang besucht habe, ich habe mich gefreut, dass die Leute in diesem kleineren Dorf auf der Schwäbischen Alb. Sie kamen und sie haben mit mir geredet. Und einmal kam ein älterer Herr und hat mit mir 10 Minuten lang geredet und ich habe kein einziges Wort verstanden. Und hat er gesehen, dass ich so verzweifelt war, und dann guckte er mich an in meinen Augen an und sagte zu mir: "Und na, verstorch?" Ich wusste nicht, was dieses Wort bedeutet. Ging ich nach Hause, nahm ich mein Wörterbuch, um nach Verstorch zu gucken. Ich blättere mein Wörterbuch von A bis Z und ich habe dieses Wort nicht gefunden. Und dann kam mein Schwager und sagte zu mir: "Dieses Wort gibt es nicht im Wörterbuch." Und seitdem kann ich ein bisschen Schwäbisch schwätzen. Ich kann sagen: "Wogoschna, Hanoi, Dahane" und diese Zeug. Jesus begegnet uns. Und er möchte, dass wir Menschen begegnen. Damals begegnete er mich in Khartoum und begegnete meine Frau hier in Stuttgart. Und er brachte uns zusammen. Was ich damit sagen möchte: ich wünsche, dieser Tag heute ist nicht nur ein Ausflug für dich. Vielleicht hat jemand dich mitgeschleppt, für irgendeinen Grund. Dieser Tag soll Besonderes für dich, für mich, für uns allen sein, weil Jesus uns begegnen möchte. Er will uns begegnen und er will uns auch begleiten, damit wissen, wer Jesus Christus ist und was er für uns haben möchte. Christen in Bedrängnis, Menschen in der Verfolgung, Christen weltweit, sind die meisten Menschen, die verfolgt sind unter dieser Erde, sind Christen. Open Doors sagte, im Jahr 2022 waren 360 Millionen Christen, die in Ländern gelebt haben, die in Bedrängnis waren, die in Verfolgung sind. Etwa 5.600 Christen wurden ermordet. Mehr als 6.000 verhaftet oder inhaftiert. Oder weiter über 4.000 würden entführt. Das ist nur in einem Jahr. Darüber hinaus würden mehr als 5.000 Kirchen und anderen religiösen Einrichtungen zerstört. Sei das bei Boko Haram in Nigeria oder Al-Shabaab in Somalia oder die IS in Syrien. Die meisten Christen in diesen Ländern haben nicht das Vorrecht, so friedlich in einer Halle zu sitzen, zu beten und dass sie einfach danach nach Hause zu gehen, ohne verfolgt zu sein. Die Bibelstelle, die wir für heute Morgen haben, ist von Römerbrief 8, sagte: "Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag." Ich war einmal in Irak, nachdem die IS Mosul übernommen hat. Viele Menschen mussten ihre Zuhause verlassen und viele Christen, viele orientalische Christen mussten ihre Zuhause verlassen. Und ich war zu Besuch in Kurdistan bei einem Pastor, der einen Anruf bekommen hat von einer Familie, die auf der Flucht war. Und sie haben ihm gebeten zu kommen, um sie zu helfen, weil die Frau im 9. Monat schwanger war und sie konnte nicht mehr laufen und sie ist zusammengebrochen und sie war irgendwo in der Wüste vom Nordirak und sie baten ihm zu kommen, um sie zu helfen. Und dieser Pastor hat mich gefragt, ob ich ihn begleiten möchte, und er hat es mir gesagt: "Wir müssen durch die IS-Gebiete fahren, um diese Familie zu treffen." Ich bin mit ihm gefahren und wir sind durch die IS-Gebiete gefahren und wir kamen nach einer langen Fahrt in einem Ort an, wo wir diese Familie getroffen haben, unter einem Baum in der Wüste vom Nordirak. Die Frau lag flach unter dem Baum. Ihre 3 Kinder versammelten sich um sie und ihr Mann war auch dort. Und wir kamen leider zu spät. Sie starb schon. Ich kam an und ich habe das Gesicht dieser Frau angeschaut und ich würde ihr Gesicht nie wieder im Leben vergessen. Sie hat ihre rechte Hand in ihrem Brust und sie hat das Kreuz festgehalten, was sie in ihrem Hals gehabt hat. Und ich starb sie. Aber sie hat ein Kind auf die Welt gebracht. Das Kind hat geschrien und seine Mutter war tot. Das war einer von diesen Momenten, wo ich keine Worte gefunden habe. Und über Gott wollte ich sowieso nicht sprechen in einem solchen Moment. Und inmitten von diesem Schweigen kam eine Botschaft von dem Mann, von dieser Frau, was mich total überrascht hat. Inmitten von dieser schrecklichen Situation, dieser Mann fing an, etwas zu machen, was für mich sehr merkwürdig war. Er fing an, ein Lied zu singen, auf Englisch. In Christ alone, my hope is found. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt im Sturm und Wind. Und heute Morgen hat Gott mich an diese Frau und an diese Familie erinnert, als wir das Lied heute gesungen haben. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen sagen können, hier und gerade hier, in Christus ist mein ganzer Halt. Wir werden diese Frau eines Tages im Himmel treffen und begegnen. Welche Geschichte würden wir ihr sagen? Ich würde ihr sagen, ich habe versucht, danach zu leben, was bedeutet, in Christus ist mein ganzer Halt. Und ich hoffe heute, besonders die jungen Leute unter uns, es gibt nichts, was wir darauf, das ist wert, was wir darauf leben sollen, außer Jesus Christus. Und dass wir ihm mit ganzem Herzen ihm nachfolgen. Paulus sagte in Römerbrief 8, 24, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wir sind gerettet. Das ist eine feste Sache, eine Tatsache, die sicher ist, das Heil in Jesus Christus sicher ist. Die Sicht nicht auf uns und diese Sicherheit kommt nicht von uns, die ist nicht auf uns, sondern auf die Tat Jesu Christi am Kreuz gegründet. Wir leben als Gerettete, doch noch in der Welt, noch nicht am Ufer, noch am Rettungsseil der Liebe, mitten im Sturm der Zeit. Und es heißt, auf Hoffnung hin. Gerade die Rettetat Jesu stellt uns in die Erwartung, gibt uns Aussicht. Die Erwartung, die Aussicht, denn eben die Hoffnung prägt uns als Christen und auch die Christen in Bedrängnis. Aber er ist Aussicht, Erwartung, noch nicht da sein. Wir sind noch nicht da. Das ist das Wesen der Hoffnung. Sie ist nicht sichtbar im Sinne, was etwas Materielles, was wir sehen oder tasten können oder fassen können. Wir warten nicht einfach auf eine Veränderung dieser Welt. Wir warten nicht, dass diese Welt schöner wird, dass die Kriege zu Ende kommen und dass die Klima stimmt. Wir warten nicht auf eine ewige Dauer des Bestandes dieser Welt, sondern wir warten auf Gottes neue Welt, die unsere Sinne und Verstandsmöglichkeiten weit übersteigt, nicht irgendetwas Besseres, sondern etwas Neues. Und von daher, obwohl wir für Klima, für viele Sachen uns einsetzen, wir sollen uns einsetzen dafür, dass die Menschen gerettet werden, dass sie zu Jesus Christus kommen, dass ihre Leben verändert kommen, damit jemand wie ich, der ein fanatischer Muslim, der hier heute Morgen stehen kann und sagt, ich danke Jesus Christus, der mein Leben verändert hat, weil jemand den Mut gehabt hat, der zu mir kam in meinen Elend in Khartoum. Und sagte zu mir, Jesus Christus liebt dich. Der Grund christlicher Hoffnung ist Gottes Handeln in Jesus Christus, in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Ziel christlicher Hoffnung ist Gottes Verheißungen, die er bei uns alle Zeit, wie er sagte. Der Inhalt christlicher Hoffnung ist die Auferstehung von den Toten, das ewige Leben und damit Gottes ewiges Leben, die er uns geben möchte. In Römerbriefe steht, wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Das Urteil ist gesprochen, wer will noch verurteilen, nachdem der Richter uns gerecht gesprochen hat? Denn das Urteil ist in einem anderen, an unserem Statt verzogen worden, an Christus, und er ist gestorben. Ja, noch mehr. Der Tod hatte gerade nicht das letzte Wort in unserem Leben. Meine Familie hat mich vor Tod deklariert, aber Jesus Christus hat mich lebendig gemacht. Und das ist die Geschichte der Menschen, die in Verfolgung sind. Jesus ist auferweckt und er tritt jetzt als der lebendige Herr, als unsere Vorsprecher vor uns, vor Gott ein. Er vertritt uns. Er ist unser Anwalt. Jesus ist nicht gegen uns, sondern für uns. So wie Gott selbst für uns ist. Und deswegen dürfen wir Hoffnung haben. Und darum sollen wir diese Botschaft Jesu Christi weitergeben. Gott spricht uns frei. Darum kann uns niemand verdammen. Was uns jetzt anklagt oder verurteilt oder verurteilen will, hat keine Chance mehr. Gott hat uns freigesprochen. Jesus Christus hat das Urteil auf sich genommen. Wir sind frei in Christus. Wer uns anklagen will, muss Gott selbst anklagen. Gott ist für uns. Gott hat seinen Sohn losgeschickt, damit wir ein Leben mit ihm haben können. Darum sagte Paulus, was könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden oder Angst, Verfolgung, Hunger, Armut oder Schwert? Von was haben wir Angst? Oft leben wir in einem Kompromiss und oft zeigen wir nicht, was wir darauf glauben und was macht uns aus. Wir sitzen irgendwo mit unseren Kollegen und Kumpeln und Freunden und sie machen Witze über alles und auch über unseren christlichen Glauben und wir schweigen, weil wir nicht so ausgesondert sein wollen, weil wir den anderen Menschen Gefallen tun wollen. Als Christen müssen wir bereit sein, Jesus Christus radikal nachzufolgen. Alle Menschen sprechen sehr laut für ihre Überzeugung. Und die Menschen, die in diesem Land hier manchmal oft schweigen, sind wir Christen, weil wir Angst haben. Und darum sagte Paulus, und darum können wir von den Geschwistern, die in Verfolgung sind, lernen, weil sie ein Leben leben wollen, die kompromisslos sind. Und das kostet. Wenn wir denken, dass unser Christsein soll uns nicht kosten, dann irren wir uns. Paulus sagte, und weil wir zu dir hergehören, werden wir getötet den ganzen Tag. Im Alten Testament gab es jemanden, der Nehemia hieß. Und er erzählt uns eine Geschichte in Nehemia Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Er sagte dort, als ich in der Festung Susa war, er war in den heutigen Iran, wo die Christen heute dort in Bedrängnis leben. Da kam Hanania, einer meiner Brüder mit einigen Männern aus Judäa. So wohlgemerkt, Nehemia saß dort in dieser Festung und sein Leben war geordnet und alles war sicher, genauso wie viele von uns. Und dann eines Tages, seine Situation hat sich verändert, als einer von seinen Brüdern kam zu ihm. Und in unserer Kultur, wenn Menschen zu uns kommen, die erste Frage, die wir stellen, wie geht's die Familie und wie geht's die Gemeinde und wie gehen die Leute dort? Und er sagte, als er dort in dieser Festung war, fragte er Nehemia, und ich frage, ob es uns hier noch gut geht. Nehemia erkannte Gottes Größe an. Nehemia betete aufgrund der Liebe und Treue Gottes. Und ich will jetzt auch einen Moment nehmen, dass wir für diese Menschen beten. Ich will einen Moment nehmen, dass wir für Menschen in Bedrängnis beten und sagen, Herr, stehe bei ihnen in ihrer Seite. Ermutige sie und gib ihnen Trost. Lass uns in die Stille jetzt beten. Bete einfach in deinem Herzen, in der Stille, für die Menschen, die in Bedrängnis, für die Menschen, die es ihnen nicht gut geht, wie dir, wie mir, wie uns. Aber vor allem sagst du, Herr, zu Jesus, was willst du zu mir mit dieser Botschaft sagen? Ich danke dir, Herr, dass du deine Gemeinde baust. Ich bitte für die Konvertiten, für die orientalischen Christen, für die Einheimischen, für die Menschen, die, als wir hier sitzen, in äußerlicher Friede, dass sie in großes Bedrängnis sind, die im Gefängnis sind, Herr, dass du ihnen Trost gibst und dass du hilfst, und dass sie merken, dass du da bist, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr, dafür. Amen. Und weil wir zu dir gehören, Herr, werden wir getötet den ganzen Tag. Hier Paulus redet von einem Leiden, nicht weil er kriminell war oder ist, sondern weil er Jesus Christus nachfolgt. Nachfolge hinter Jesus her führt den Jesusweg und das ist der Leidensweg. Wir müssen uns von diesen Gedanken Abschied nehmen, dass unser Christsein, er soll und er darf uns etwas kosten. Christusgemeinschaft ist auch gekennzeichnet von Leidensgemeinschaft. Und die Menschen, die in Verfolgung oft, wenn ich den Geschwistern besuche, sie sagen, bete für uns und bete nicht, dass die Bedrückung aufhört, dass der Verfolgung aufhört, sondern dass wir standhaft im Zeugnis für Jesus Christus bleiben. Im aussichtlosen Leiden ganz zu vertrauen, das macht unbeweglich, gegründet in den Stürmen der Anfechtungen dieser Welt und der Verfolgung. Die Frage, die ich am Ende uns allen stellen möchte, und bitte merkt diese Frage: Wie viel ist Jesus, wie viel ist mir Jesus wert? Wie viel ist mir Jesus wert? Er hat dir und hat mir sein Leben gegeben. Paulus sagte zu uns, für ihn, Jesus war alles wert. Die Gemeinde in Verfolgung sind, geben einen höheren Preis, weil Jesus für sie wert, alles wert ist. Und für uns hier in diesem Land, in unserem Leben, in unsere Probleme und unsere Elend, die Kompromisse, die wir tagtäglich eingehen, wo wir nicht fest, wo wir manchmal nicht Jesus Christus konsequent nachfolgen wollen. Das fängt bei dir in der Schule, bei dir in der Arbeit und bei dir zu Hause. Und Missionare sind nicht nur die, die im Ausland gehen, die zu uns gekommen sind, sondern morgen, wenn du in dein Büro gehst, wenn du in die Schule gehst, wenn du deine Freunde triffst, du bist auch der Missionar. Merken die Menschen, dass irgendetwas Besonderes in uns? Und wenn sie merken, sind wir auch bereit, darüber zu reden und dafür zu stehen? Und wenn wir Ängste haben und wenn wir Zweiflung haben, bitte denke an die Christen, die in Bedrängnis sind. Ich rede über die Menschen in Bedrängnis nicht, weil wir Mitleid mit ihnen haben sollen, sondern dass jeder von uns diese Frage stellen kann. Herr, wie kann ich dich, wie kann ich als Christ dich bezeugen und keine Angst haben? Diese Frage hoffe ich, dass wir sie beantworten können heute, wenn wir nach Hause gehen. Christ sein soll uns und darf uns auch etwas kosten. Und in diesem Bedrängnis, Gott möchte mit uns und bei uns sein. Und am Ende möchte ich euch eine Geschichte vorlesen. Es ist meine Geschichte, eine Erfahrung, die ich immer noch nicht frei erzählen kann. Nachdem ich zum Glauben gekommen bin, meine Familie hat nicht nur zu mir gesagt, du bist nicht mehr unser Sohn. Ich musste meine Zuhause verlassen und ich wurde festgenommen und ich war im Gefängnis. Und ich will euch die Eindrücke erzählen, was mir damals in den Kopf ging. Und dann beten wir zusammen. Es war 7 Wochen lang, war ich im Geisterhaus, ein schrecklicher Ort, im Gefängnis. Eines Tages strömten die Beamten unser Büro und nahmen mich fest. Das Einzige, was ich auf die Schnelle greifen könnte, waren meine Bibel und ein Handtuch, das ein Geschenk der christlichen Gruppe aus Deutschland, aus Gummeringen. Die kamen zu uns und einer hat mir ein Geschenk gegeben und dieses Geschenk war ein Handtuch. Auf Englisch war "Der Herr ist mein Licht" aufgedruckt. Worte, die mir später noch sehr wichtig werden sollten. Die Polizisten und die Geheimdienste nahmen mich mit aufs Revier, wo die Torture begann. Sie ließen mich stundenlang auf den Innenhof in die prallen Sonne stehen, mit dem Gesicht zur Hofmauer. Immer wieder stießen die Beamten mir ihren Waffen in den Rücken und beschimpften mich aufs Übelste. Doch das genügt ihnen nicht. Wir können dich jetzt einfach umbringen. Für deine Familie bist du sowieso schon tot. Niemand wird dich vermissen, drohen sie mir. Kehre zum Islam zurück und wir lassen dich frei, lautete ihr Angebot. Ich schwieg. Ich war nicht bereit, meinen christlichen Glauben, obwohl ich nicht so viel verstanden habe, meinen christlichen Glauben aufzugeben. Also brachten sie mich ins Geisterhaus. Schon draußen vor die Tür hörte ich Menschen, die schreien und ihre Schrei war voller Schmerzen. Innen dann ein Bild des Grauens. Beamte schlagen mit dicken Wasserschläuchen auf Gefangene ein. Nackte Menschen waren an die Gitterstäbe ihrer Zelle gefesselt. Andere waren am ganzen Körper verkappelt und erhielten in regelmäßigen Abständen Elektroschocks. Im Geisterhaus wurde ich ein zweites Mal verhört. Kein Essen, kein Trinken. Dafür wieder und wieder dieselbe Fragen und Beleidigungen, die darauf abzielten, mich zu zerstören. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass sie mich sicherlich freilassen würden, wenn sie merkten, dass ich tatsächlich keine Informationen für sie hatte. Doch ich sollte mich irren. Nach stundenlanger Befragung brachten sie mich ins Kellergeschoss. Auch dort waren die Schreie zu hören. Hinzu kam ein Gestank, von dem mir übel wurde. Die Beamten führten mich einen langen Flur entlang. Als ich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatte, blickte ich durch die Gitter in der Zelle rechts und links von mir. Schnell erkannte ich, woher der unerträgliche Gestank kam. In Menschenräumen lagen Leichen von Menschen, die tot waren. Und ich weiß nicht, wie lange sie tot waren. Mich sperrten sie in eine Zelle mit zwei Südsudanesen, die nur noch ins Leere starteten. Sie waren nicht ansprechbar. Sie waren innerlich so zerbrochen, dass es ihnen die Sprache geraubt hatte. Einige Tage später wurde ich in eine Einzelzelle gesperrt. Warum, wusste ich nicht. Einen kleineren Raum, dessen Boden und Wände aus Beton bestanden. Ein Bett gab es nicht. Auf dem harten Boden konnte ich immer nur eine kurze Zeit schlafen, bevor ich vor Schmerzen aufwachte. In der Zelle kam kein Tageslicht. Sie war so dunkel, dass ich nicht mal in meine Bibel lesen konnte. Ich verlor jegliches Gefühl für die Zeit und wusste nicht, ob es Tag oder Nacht war. Umso dankbar war ich, dass ich bei der Verhaftung neben meiner Bibel auch das Handtuch hatte mitnehmen können. Ich nutzte es als Kopfkissen, Decke oder Sitzkissen. Der Herr ist mein Licht. Diese Worte bekamen für mich hier in dieser dunklen Zeit eine völlig neue Bedeutung. Es wurden Hoffnungsworte. Nur einmal am Tag durfte ich die Zelle für einen Toilettengang verlassen. Essen gab es nur, wenn die Gefangenswächter gnädig waren. Oft öffneten sie die Luke, meine Zellentür, und stellten sie das Essen in unerreichbarer Entfernung auf den Gang. Manchmal dauerte es Stunden oder sogar Tage, bis sie mir durch die Luke in die Zelle schoben. Wie gut selbst teilweise vergammeltes Essen schmeckt, wenn man so lange hungrig darauf warten musste. Ich versuchte in meiner inneren und äußeren Dunkelheit das Licht Gottes zu sehen. Trotzdem gab es immer wieder Momente, in denen ich so sehr verzweifelte, dass ich befürchtete, entweder völlig durchzudrehen oder auch zu verstummen, wie die Südsudanesen, mit denen ich die Zelle geteilt hatte. Ich schrie zu Gott oder murmelte Bibelverse, die ich auswendig gelernt hatte, für mich hin. Wenn ich so depressiv vor beides war, klammerte ich mich an das Handtuch, wie jemand, der Ertrinkende ist, an einem Rettungsseil. Warum tue ich mir das alles an und womit habe ich das verdient? Fragte ich mich in diesen Momenten. Lohnt es sich wirklich, dies alles nur wegen meines Glaubens an Jesus auf mich zu nehmen? Für mich fühlte es sich wie ein Wunder an, dass ich in diesen Momenten die Gegenwart Gottes ganz intensiv spürte. Ja, ich hatte sogar den Eindruck, dass Jesus selbst zu mir in dieses Kellerloch kam, um mich zu trösten und zu umarmen. Nur so könnte ich weiter durchhalten, weil ich wusste, nicht die anderen oder die Situationen definieren mich, sondern ich folgte dem nach, der von sich sagte, dass er das Licht der Welt ist. Lass uns beten. Wie viel ist mir Jesus wert? Auch die Drohung des Kreuztodes. Ein Christ kommt in Leiden, weil er zu Jesus gehört. Dieses Leiden aber füllt Gott mit Segen. Er wirkt Bewahrung, Vertrauen, Liebe und lehrt uns durch sein Rettende das Loben und dass wir zu ihm kommen. Aber in dem überwinden wir weit durch Jesus Christus. Wer kann uns von seiner Liebe scheiden? Lass uns diese Frage heute im Gebet beantworten. Wie viel ist mir Jesus wert? Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir zu dir kommen können. Wenn du heute ihn noch nicht kennst und dass du hier sitzt und du weißt nicht, wo du stehst, sagst du, Jesus, ich möchte mit dir das heute festmachen. Kompromisslos dir nachfolgen. Und wenn du ihn seit vielen Jahren kennst, sagst du ihm, Herr, ich möchte das mit dir ernst machen und du mir alles wert. Ich gebe dir alles, Herr Jesus Christus. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass wir nicht nur an die Menschen in Bedrängnis zu denken, sondern zu beten und dass wir einfach zu dir stehen. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, für unsere Geschwister, die leiden müssen, für Menschen, die auf der Flucht, für Menschen, die es ihnen nicht gut geht. Und ich sage zu dir, Herr, erbarme dich über sie und über uns. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns und um uns gehst. Und hilf uns, Herr Jesus Christus, diesen Tag einfach zu sagen, Herr, ich sprich zu uns, weil wir hören und nicht nur hören, sondern wir wollen wir tun, was du uns sagst. In deinem Namen beten wir, Herr. Amen.